Herzlich willkommen zum zweiten Podcast des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover, heute mit Stefan Zilias. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Wir treffen uns am Morgen, am frühen Morgen nach der Generalprobe Carmen. Und in einer Woche ist das Sinfoniekonzert, also ist es viel los im Moment. Wie geht es dir?
Noch gut. Ja, es ist viel los, es war viel los, es wird viel los sein, das ist nun mal der Job.
Das zweite Sinfoniekonzert ist ja vom Programm ein ganz anderes als das erste, das du zu Beginn der Saison dirigiert hast. Und während wir im ersten Konzert das ganze Orchester in Tutti auf der Bühne hatten, sieht es jetzt im zweiten ganz anders aus. Was ist die Idee hinter diesem Programm?
Die Idee ist ein bisschen, dass wir das Orchester in Gruppen aufspalten. Daher auch der Titel des Konzertes. Heißt ja In Our Time, und In Our Time heißt so, na klar, zu unserer Zeit oder in unseren Zeiten gibt es natürlich viel, wo sich große Gruppen notgedrungen aufspalten müssen. Stichwort Social Distancing, das brauche ich gar nicht mehr zu erläutern. Und im zweiten Konzert wird eben das Orchester aufgespalten in verschiedene Gruppen, verschiedene Kombinationen. Beim Rautavaara sind das zum Beispiel die Blechbläser plus Schlagzeug, und in den Strauss-Metamorphosen sind das die Streicher. Im ersten Stravinsky-Stück sind es ein paar Streicher und ein paar Bläser, und eben im letzten Pulcinella von Stravinsky sind es dann fast alle, die dann da mitmachen. Das war so der Gedanke. Natürlich steht dahinter auch wieder im übertragenen Sinne, dass wir von den verschiedenen Gruppen dann doch irgendwann wieder auch in Our Time zu der großen Gruppe zurückkehren können.
Aber insofern ist diese Zeit doch eigentlich auch eine Chance, Stücke im Sinfoniekonzert zu spielen, die man sonst eher nicht spielen würde.
Ja, natürlich, klar. Also sowas wie Dumbarton Oaks zum Beispiel, das erste Stück, das ist im Prinzip, würde man sagen, erweiterte Kammermusik. Das ist sehr kompliziert, und ich glaube, es ist eigentlich auch fast ohne Dirigenten, naja, zumindest sehr schwer durchführbar. Aber auch sowas wie Strauss-Metamorphosen, auch erweiterte Kammermusik auf jeden Fall, auch das Blechbläser-Ensemble-Stück. Sicher, also die würden normalerweise auf Sinfoniekonzertprogrammen nicht auftauchen, eben weil sie eigentlich keine klassischen symphonischen Stücke sind, natürlich. Insofern begreife ich da natürlich auch diese Corona-Zeit als Zeit, um eben auch Repertoire darzustellen, vorzustellen, zu präsentieren, was wir sonst in diesem Rahmen wirklich nicht spielen würden.
Andererseits haben wir doch das ganze Orchester auf der Bühne, nur eben nacheinander. Also ich glaube, insgesamt sind es 50 MusikerInnen, die
auftreten. Mindestens. Also die Chance bei diesen einzelnen Gruppen ist natürlich auch, dass man dann in das Sinfoniekonzert wirklich auch möglichst viele MusikerInnen packen kann. Also natürlich, wenn wir ein Stück machen würden, wo die Blechbläserstärke von dem Rautavaara-Stück vorgesehen ist, das würde auf die Bühne nicht passen, denn das sind 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Euphonium, 4 Hörner, Tuba. Das ist eine sehr große Blechbesetzung, die würden wir sonst nicht auf die Bühne kriegen. Und so bietet sich dann schon die Chance, dass auch diese KollegInnen dieses Sinfoniekonzert spielen können, sei es auch nur in einem Stück, aber immerhin.
Wenn wir uns die Komponisten anschauen in dem Konzert, haben wir 2 Stücke von Igor Strawinski und einen damals noch jungen Finnen, Rautavaara, ein Stück aus den 50er Jahren, als er noch Student war in Helsinki, und ein Stück des alten Richard Strauss, in den 40er Jahren entstanden, sozusagen gegen Lebensende. Wenn wir vielleicht mit Strawinski anfangen, auch in dem ursprünglich geplanten Konzert wäre ja Strawinski dabei gewesen. Den magst du?
Den mag ich natürlich. Also Stravinsky ist natürlich ein Jahrhundertkomponist im wahrsten Sinne des Wortes, weil er ja quasi fast das gesamte 20. Jahrhundert durchlebt hat. Also er hat ja bis in die 70er Jahre hin auch noch komponiert und ist dann irgendwann gestorben, aber hat natürlich ein unglaublich breites Oeuvre hinterlassen und unglaublich verschieden im Stil. Also wir hätten jetzt Le Sacre du Printemps machen wollen, das ist natürlich ein epochemachendes Stück. Das wird sicherlich auch kommen, weil es hier eben viel zu lange gar nicht im Konzert gespielt wurde, ist aber im Moment nicht durchführbar. einfach wegen der Größe des Orchesters.
Große Ballettmusik, 1913 uraufgeführt, also relativ früh.
Genau. Und die beiden anderen Stücke, die jetzt dann kommen, Dumbarton Oaks ist später. Das ist eine Art, ja, ich würde mal sagen, Stravinskys Rückblick oder Rückschau so ein bisschen auf die Form des Concerto Grosso, des Barock. Pulcinella ist ganz ähnlich. Auch ein Stravinsky, ich sag mal sagen, es ist keine Bearbeitung. Es ist mehr so eine komponierte Interpretation von dem Original, das ja auch barocke Ursprünge hat mit Pergolesi. Insofern sind diese beiden Stücke stilistisch sich nicht unähnlich, sage ich mal so, und kommen auch aus einer ähnlichen Schaffensperiode von Stravinsky.
Die beiden Stücke von Stravinsky stammen aus unterschiedlichen Gattungen. Das eine ist ein Konzert für Kammerorchester, Dumbarton Oaks, mit dem das Programm beginnt. Das andere ist eine Orchestersuite aus einer Ballettmusik. Hört man das irgendwie? Schreibt Stravinsky anders für Kammerorchester als für Tanz?
Glaube ich in dem Falle nicht. Ich glaube, beide Stücke sind sehr solistisch, also auch explizit. Ne? Pulcinella hat ja dieses Solo Quintett, also eine Solo erste Geige, Solo zweite Geige, Solo Bratsche, Solo Cello, Solo Kontrabass. Und alle Bläser sind auf jeden Fall solistisch geführt. Das ist bei Dumbarton Oaks genau dasselbe. Insofern glaube ich nicht, dass man da jetzt einen großen Unterschied merkt. Nur natürlich der entscheidende Unterschied vielleicht ist, dass sich Pulcinella viel so an Tanzsätzen abarbeitet. Also es gibt eine Tarantella und es gibt ein Scherzino und es gibt so eine Gavotte. Das sind ja alles Tanzsätze aus dem Barock. Und zu denen kann man sich natürlich die wildesten Tänze vorstellen. Also jetzt bei Tarantella, klar, ein schneller Wirbeltanz oder die Gavotte, was auch immer, ein Pas de Deux, ein langsamer oder sonst was. Also diese Tanzkomponente gibt es bei Dumbarton Oaks nicht. Trotzdem ist beiden Stücken ein ganz starker rhythmischer Drive eigen. Also das, man würde sagen, es groovt und zwar ohne Ende. Und zwar, wenn es gut gemacht ist, in beiden Stücken. Vor allen Dingen bei Dumbarton Oaks natürlich ganz extrem das Spiel mit Rhythmus und Metren wechseln. Also es gibt manche Seiten, da wechselt der Takt in jeder, quasi wirklich die Taktbezeichnung fast jeden zweiten oder dritten Takt oder noch häufiger.
Und das ist dann virtuos nicht nur für die Spielenden, sondern auch für
die Dirigenten. Ja, da muss man sich konzentrieren. Klar, dass man da nicht rausfliegt. Das ist bei Pulcinella anders. Da geht es eher durch, in Anführungszeichen. Aber ich würde sagen, was die Behandlung des Orchesterapparats betrifft, nämlich diese deutliche Herausstellung der solistischen Qualitäten oder der Fokus ins Kammermusikalische, der ist beiden Stücken zu eigen. Und dann die beiden anderen Stücke. Interessant natürlich, wie du eben schon gesagt hast, dass die ja im Zeitraum von, ich glaube, weniger als 10 Jahren entstanden sind. Natürlich Strauss am Ende seines Lebens. Und ich meine, über die Metamorphosen ist so viel geschrieben worden und so viel auch hineininterpretiert worden. Also an dem Stück interessiert mich tatsächlich am meisten. Das ist eine völlig untypische Art, ist ein Stück zu gestalten bei den Metamorphosen. Denn also alles, was klassische Formbildung betrifft, also sagen wir mal Strophen oder irgendwie Sonatenhauptsatzform, also alle, sagen wir mal, klassischen Formvorbilder, die kann man da nur bedingt anwenden, wenn überhaupt. Also natürlich tritt dann das Thema am Schluss nochmal auf, so als quasi als Reprise, als Rückschau auf den Anfang, wenn man so will. Aber letztlich ist das Stück viel eher eine Studie über die Fortführung von musikalischem Material in einer quasi organischen Art und Weise.
Deswegen auch der Titel.
Deshalb der Titel, genau, ja, diese Verwandlung. Ich würde eigentlich immer sagen, eher Auswüchse. Ich habe das auch in meinen Noten. Das ist dann immer, das ist kein neues Thema. Das ist irgendwie, man kennt es schon, aber es ist ein neuer Wuchs. So wie wenn man einen Apfelbaum anguckt, dann sieht man, da kommt ein großer Ast und aus dem kommt ein kleiner Ast. Oder aber dieser kleine Ast ist natürlich mit dem ersten Ast verbunden und daraus entsteht dann vielleicht dieses, da kommt dieses eine Blatt. Das ist natürlich, hängt irgendwo an dem großen Ast dran, ist aber nicht direkt damit verbunden. Und so wuchert dieses Stück in einer wirklich auch für Strauss ganz seltenen und wahrscheinlich einzigartigen Art und Weise. Und ist der sehr faszinierend, was einfach die Struktur des Stücks betrifft.
Das Thema, das er sich gewählt hat, greift ja auf Beethoven zurück. Mhm. Ist eigentlich auch interessant, dass so unterschiedlich Richard Strauss und Igor Strawinsky sind. In Pulcinella greift Strawinsky auf italienische Musik des 18. Jahrhunderts zurück und Strauss greift auf die Eroica von Beethoven zurück. Was ist das für ein Thema, das Strauss da sich wählt?
Na, das ist der zweite Satz aus der Eroica, Symphonie von Beethoven, der so berühmte Trauermarsch. Und den stellt er dann ans Ende dieser Metamorphosen in die Kontrabässe und schreibt dann dazu in Memoriam.
Natürlich, mit Ausrufezeichen.
Mit Ausrufezeichen, natürlich, dass es dann auch jeder versteht. Klar, das ist natürlich unter dem Eindruck der ja, zusammenfallenden Welt am Ende des Zweiten Weltkriegs und die Bombardierung der Opernhäuser, in denen er dirigiert hat. Und das ist da nicht wegzudiskutieren, dass das natürlich da seinen Einschlag gefunden hat. Nun ist es aber also quasi für mich als Dirigent und als jemanden, der sich damit auch analytisch auseinandersetzt, einfach interessant zu wissen. Es ist so quasi wie wenn man ja, so eine Art assoziative Variationskette hat in dem Stück und das Thema kommt erst ganz am Schluss, also quasi rückwärts. Alle Themen oder alle Wüchse, wie ich das eben genannt habe, aus dem Stück lassen sich mehr oder weniger direkt oder manchmal auch mit Umleitung von diesem Trauermarsch ableiten. Und das ist psychologisch sehr interessant, weil man die ganze Zeit denkt, das kenne ich doch oder dieser Rhythmus, das könnte doch daher kommen. Und dann am Ende löst er das quasi auf. So wie, das ist quasi so ein filmisches Mittel. Insofern wirklich sehr, sehr, sehr faszinierendes Werk.
Das heißt, bei den Metamorphosen von Richard Strauss geht es auch um Trauer, oder?
Ja.
Um Abschied.
Ah, definitiv.
Ja. Vergangenheit, Erinnerung. Und das verbindet dieses Stück dann wiederum eben mit dem, was 8 Jahre später entstanden
genau,
ist.
Genau, mit dem Rautavaara.
Die Rautavaara.
Genau.
Requiem in Our Time.
Requiem orientiert sich natürlich auch in den Satzbezeichnungen an der liturgischen Vorlage, wird aber zum Beispiel ergänzt, also bei Credo, der Satz heißt normalerweise Credo, ich glaube, fügt der Rautavaara dazu e dubio, und ich zweifle. Also das ist eine Hinzufügung natürlich von Rautavaara, dem damals sehr jungen Komponisten, und so ein bisschen der Kommentar natürlich dazu. Also deshalb auch Requiem in Our Time, was geschieht mit mir, wie gehe ich mit dieser Jahrtausenden alten Vorlage um, wie ist meine ganz persönliche Sicht darauf. Das Stück ist natürlich, würde ich sagen, hat sehr hymnische Züge, auch fast so eine fast vokalgesangliche Art. Man spricht ja nicht zuletzt auch dann vom Posaunenchor oder vom Blechbläserchor. Choralartig ist ganz viel drin. Also man könnte sich dazu auch einen Text überlegen, ganz oft, denke ich. Dann ist es zutiefst apokalyptisch. Also das Dies Irae, so wie wir das auch aus anderen Requiem-Vertonungen kennen, so wie natürlich das prägnanteste Beispiel wäre jetzt dann das Verdische Requiem. Das ist aber bei Rautavaara geht auch sehr zur Sache, muss man sagen. Und es hat eben eine ganz eigene Klanglichkeit durch diesen doch sehr großen Blechbläserklang. Also oft hat man ja zum Beispiel kleinere Blechbläserformationen, zum Beispiel die sogenannte Zehnerbesetzung. Das wären 4 Posaunen und 4 Trompeten, ein Horn und eine Tuba. Aber Rautavaara erweitert das noch ist also vier Hörner und vier Trompeten. Dann kommt ein Euphonium, das ist so eine Art Mini-Tuba. Drei Posaunen und Tuba plus Schlagzeug. Also auf jeden Fall eine sehr potente Gruppe. Und ja, klanglich unheimlich reizvoll. Ich kenne das Stück sehr lange. Ich habe ja selber auch mal Posaune gespielt. Und jetzt bietet sich endlich die Chance, das mal aufzuführen.
Es gibt die Anekdote, dass Rautavaara selbst zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, da war er eben noch Student in Helsinki an der Akademie, eigentlich gar keine Erfahrung mit Blechblasinstrumenten hatte im Komponieren und gar nicht wusste, es war ein Auftrag für einen Wettbewerb, der ausgeschrieben war in Cincinnati in den USA, also im Grunde für ein amerikanisches Blechbläserensemble. Und da war eben dieses, was wir mit Euphonium spielen, das Instrument kannte er gar nicht. Und sogar sein Kompositionslehrer hat in einem deutschen Instrumentationshandbuch dieses Instrument gefunden und überhaupt erst herausgefunden, was der Ambitus ist und wie es klingt. Und Rautavaara schreibt im Vorwort der Partitur, er wisse gar nicht, wie ihm gelungen sei, für die Instrumente gut zu schreiben. Das wäre wie so eine Art Schlafwandeln gewesen. Aber das heißt, du als ehemaliger Posaunist, wie würdest du sagen, das ist schon gut geschrieben für Blechbläser?
Ja. Also auch für Euphonium auf jeden Fall sehr passend. Also das hat Euphonium eine unglaubliche Qualität zum Singen. Und gerade in dem letzten Satz gibt es ein großes Solo dafür. So ein Klagegesang, würde ich denken. Das passt wunderbar. Dementsprechend wirklich erstaunlich, dass er das nicht kannte.
Spielst du selber noch Posaune? Oder?
Zum Glück nicht. Also anders formuliert, zum Wohle meiner Umwelt. Nein, ich spiele nicht mehr. Aber ich fühle mich natürlich, gerade wenn wir dann so Musik machen, da kommen dann schon auch Erinnerungen hoch. Aber ich war natürlich nie auf dem Level, dass ich das so ein Level oder also so eine Komposition auf unserem Level hier aufführen könnte, jemals gekonnt hätte.
Vielen Dank.
Ja, gern.
Wir freuen uns, Sie am 1. oder 2. November im 2. Sinfoniekonzert im Opernhaus zu begrüßen und im nächsten Podcast vom 3. Sinfoniekonzert Anfang Dezember spreche ich mit unserer Cellistin Corinna Leonbacher zum ersten Cellokonzert von Schostakowitsch.